In 10 Minuten kommt ungefähr der Rest, der pünktlich kommen möchte. Schön, euch zu sehen. Ihr habt es geschafft, die Uhr umzustellen oder vielleicht habt ihr einen Funkwecker. Mein Name ist Anderle, zusammen mit der Jessie zusammen leiten wir das Leiterteam, leiten diese Gemeinde, was uns ganz praktisch einfach zu euren Dienern macht. Ja, unsere Aufgabe ist es, euch zu dienen, für euch zu beten, diese Gemeinde zu versorgen mit dem, was wir geben können und was weiterzugeben, was der Heilige Geist uns gibt. Also wenn du irgendein Anliegen hast, komm auf uns zu, wir sind dein Diener. Jessie, wink vielleicht mal ganz kurz. Genau. Cool. Ich möchte ganz kurz beten, dann legen wir los. Gott, Vater, wir danken dir für deine Liebe für uns. Gottes Sohn, wir danken dir dafür, dass du uns erlöst hast am Kreuz. Gott, Heiliger Geist, wir danken dir dafür, dass du in uns wirkst und an uns wirkst. Dass du in uns eingezogen bist, als wir uns bekehrt haben. Gott, wir danken dir dafür, dass du am Werk bist, dass du lebendig bist und dass du wirkst heute genauso wie vor 10, wie vor 20, wie vor 2000, wie vor 5000 Jahren. Herr, ich bete heute Morgen, Gott, dass du uns offene Ohren gibst, dein Wort zu hören. Herr, dass du uns offene Augen schenkst für die Schönheit deines Wortes. Herr, schenk uns aber vor allem offene Herzen. Lass unser Herz ein fruchtbarer Boden sein für dein Wort, Herr, dass deine Worte in unsere Herzen fallen können, dass diese Samenkörner Wurzeln schlagen und einen festen, guten Griff haben in unserem Herzen und dass da was dabei rauskommen kann, eine gute Frucht. Gott, wir legen unsere Augen, Ohren und Herzen, so komisch es klingt, in deine Hand und bitten dich, dass du heute Morgen in uns wirkst und uns verändert nach Hause gehen lässt. Das beten wir in Jesu Namen. Amen. Ist heute irgendwie dunkler als sonst hier auf der Bühne? Irgendwie schon, gell? So. Wir sind in der neuen Predigtreihe, kannst schon mal einmal klicken. Und zwar sind wir seit letzter Woche, nochmal, in der Predigtreihe Verheißungen, Gottes Versprechen für seine Kinder. Die Jessie hat letzte Woche eine hervorragende Eröffnungsmessage gehalten, um einfach mal einen Überblick zu dem Thema Verheißung zu geben. Wir haben die Verheißung aus Josua 1 gehört und ich möchte euch einfach noch mal ganz kurz wiederholen, die Definition, was wir unter dem Wort Verheißung verstehen. Eine Verheißung ist eine Zusage Gottes, die er in seinem Wort gemacht hat. Also, wenn wir von einer Verheißung sprechen, dann sprechen wir von einem Versprechen oder von einer Zusage, die Gott uns in seinem Wort in der Bibel gemacht hat. Eine Verheißung ist eine auf die Zukunft gerichtete oder auf die Zukunft gerichtetes Versprechen Gottes an uns. Ja? Also, es steht in Gottes Wort, es ist in die Zukunft gerichtet an uns oder für uns und Verheißungen sind oft mit einer Bedingung geknüpft, mit einer Bedingung verknüpft. Also wenn wir das Wort Verheißungen in den nächsten Wochen in den Predigten verwenden, dann denken wir an diese Definition. Versprechen von Gott aus seinem Wort auf die Zukunft gerichtet, oft mit einer Bedingung verknüpft. Ein Grund, warum wir Christen in unserem Alltag, in unserer Beziehung mit Gott, in unserem Gebetsleben oft noch so viel zu kämpfen haben, ist, dass wir Gottes Verheißungen für unser Leben nicht kennen. Der Grund, warum wir oft so durchhängen und warum wir oft Schwierigkeiten haben, den Sieg zu leben, den Gott uns verspricht, ist, dass wir einfach gar nicht wissen, was er uns zusagt und was er uns versprochen hat. Wir kennen Gottes Verheißungen nicht. Stattdessen glauben wir Lügen des Teufels, und stattdessen stützen wir uns auf Überzeugungen, die nicht sich auf Gottes Wahrheit gründen. Und wenn wir ein Leben leben, das sich auf falsche Prinzipien, falsche Glaubensüberzeugungen, auf Wahrheiten, die nicht wirklich Wahrheiten sind, weil sie nicht auf Gott basieren, bauen, dann haben wir ein Problem als Christen. Eine nicht namentlich genannte Hausgruppe hat sich letzten Freitag getroffen und wir haben einfach mal so eine Runde gemacht. Welche Verheißungen Gottes kennst du denn? Und unsere Hausgruppe kam auf ganze zwei. Zwei Verheißungen. Wir haben ein dickes Buch, über 1000 Seiten, voll von Verheißungen Gottes. Zwei haben wir zusammengekriegt. Bin fast vom Stuhl gefallen. Ich liebe diese Hausgruppe, die ich nicht namentlich nennen möchte. Ich finde die super und ich finde die Leute auch super, aber ich habe gemerkt, ey, wenn es meiner Hausgruppe so geht, ich schätze mal, oh, jetzt habe ich es doch gesagt. Manfred. Dann ist es wahrscheinlich, dass es in anderen Hausgruppen auch so geht. Haus des Herrn kennt die Verheißungen Gottes nicht. Wir müssen uns die Verheißungen Gottes reinfüllen. Wir brauchen Kenntnis der Versprechen Gottes für uns, okay? Deshalb diese Predigtreihe. Wir haben diese Predigtreihe angesetzt, ohne zu wissen, wie desolat unser Zustand ist, und freuen uns, dass der Heilige Geist uns geführt hat. Jeder hier in diesem Raum hat eine Theologie, eine Cloud, sagt man vielleicht heute, von Glaubensüberzeugungen und Gottesbildern. Ja? Jeder von euch hat eine Theologie. Ihr müsst dafür nicht Theologie studiert haben, um eine Theologie zu haben. Manche Theologien hier in diesem Raum sind biblisch, manche sind unbiblisch und die meisten sind so eine komische Mischung aus beiden. Ja? Eine biblische Theologie ist gottzentriert, also Gott steht im Mittelpunkt unseres Denkens. Eine unbiblische Theologie ist menschenzentriert. Wir gucken auf Menschen und auf das, was Menschen tun können. Die Frage heute Morgen, die ich glaube, Gott uns stellen möchte, ist, oder dir stellen möchte, ist: Ist deine Theologie, ist dein Denken gottzentriert oder ist dein Denken menschenzentriert oder vielleicht noch schlimmer, ichzentriert? Guten Appetit. Gott fragt dich heute Morgen, ist deine Theologie gottzentriert oder ist deine Theologie menschenzentriert? Was soll das heißen? Ich gebe euch ein paar Beispiele. Die ich-zentrierte oder die menschenzentrierte Theologie sagt folgende Sätze. Meine Errettung steht und fällt mit meinen Entscheidungen und meiner Performance. Meine Errettung steht und fällt mit meinen Entscheidungen, mit meiner Performance. Ich-zentrierte Theologie. Ich wurde errettet, weil ich entschieden habe, in die Gemeinde zu gehen. Ich wurde errettet, weil ich herausgefunden habe, dass Jesus Christus der Weg ist. Ich bleibe errettet, weil ich mich entscheide, dran zu bleiben. Ich bleibe errettet, weil ich durchhalte. Ganz schön viel Ich in dieser ich-zentrierten Theologie. Meine Performance, meine Entscheidung, meine Intelligenz, meine Demut entscheidet, ob ich glaube und ob ich dranbleibe. Diese Gedanken basieren nicht auf der Bibel. Ich gebe euch ein paar Beispielsätze für eine gottzentrierte Theologie, ja, für eine biblische Theologie. Meine Errettung steht und fällt mit Gottes Gnade und Barmherzigkeit. Meine Errettung steht und fällt mit Gottes Gnade und Gottes Barmherzigkeit. Weil Gott mir die Augen geöffnet hat, kann ich sehen. Gott hat mir in seiner Gnade ewiges Leben geschenkt. Ich bin jeden Tag auf Gottes Gnade angewiesen. In diesen Sätzen kommt sehr oft der Name Gott und das Wort Gnade vor. Und das sind sehr, sehr biblische Grundprinzipien. Die Frage, die Gott dir heute Morgen stellen möchte, ist: Ist deine Theologie menschenzentriert, ich, oder ist deine Theologie gottzentriert, Gott? Diese Frage behaltet bitte im Hinterkopf im Laufe dieser Predigt. Ich bin fest davon überzeugt, wenn wir als Gemeinde, wenn wir als einzelne Christen lernen, gottzentriert zu leben oder gottzentriert zu denken, gottzentriert zu beten, gottzentriert Bibel zu lesen, dass wir ein siegreiches Leben in Christus führen werden. Sag mal Amen dazu. Wenn wir gottzentriert denken, leben, beten, Bibel lesen, dann werden wir dieses siegreiche Leben leben, das Gott uns versprochen hat. Gott möchte, dass du ihn besser kennenlernst. Gott möchte, dass du in ihm zufrieden bist und ihm dadurch alle Ehre gibst. Es gibt keinen schöneren Lobpreis als einen Menschen, der absolut Ruhe und Frieden findet in Gott und ihn preist und all seine Hoffnung auf ihn legt. Das ehrt Gott. Gott zentriert. Es geht um die Verheißungen Gottes und wir wollen durch diese Predigtreihe lernen, gottzentrierter zu denken und gottzentrierter zu leben. Unser heutiger Bibeltext ist so ein gottzentrierter Text. Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth. Ja, ihr kennt den Korintherbrief, 1. und 2. Die Korinther-Gemeinde, das war so ein unreifer Haufen von ehemaligen Heiden, die so gut wie gar nichts raffen, ja? Aber denken, sie sind super cool. Ja? Das waren die Korinther, die Ex-Heiden, null gerafft, super stolz auf alles, was sie tun und gedacht, sie sind die absoluten Helden. So eine unreife Gemeinde, die Gottes Weisheit und Gnade dringend braucht. Also eigentlich wie Haus des Herrn. Perfekter Brief für HDH. Lest euch den ersten Korintherbrief durch. Er ist genau für Leute wie euch geschrieben und wie mich geschrieben. Ex-Heiden, die viel zu raffen glauben und es nicht tun. Und zwar ist der Text heute Morgen 1. Korinther 1, Verse 4 bis 9. Da formuliert Paulus ein Versprechen. Das ist fast zu gut, um wahr zu sein. Dieses Versprechen ist fast zu gut, um wahr zu sein. Ich verspreche euch, der ein oder andere heute Morgen wird sagen, das ist zu gut, um wahr zu sein. Ich glaube das nicht. Das ist, weiß nicht, was es ist. Ich kann es nicht annehmen. Es ist zu gut, um wahr zu sein. Das glaube ich nicht. Das kann da doch nicht stehen, oder? Und ich lese euch mal diese Bibelstelle vor. Ich lese aus der Luther-Übersetzung vor. Paulus beginnt seinen Brief mit dem Gebet. Das macht er immer. Und er betet hier Folgendes. Ich danke meinem Gott allezeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. Dass ihr durch ihn in allen Stücken reich gemacht seid, in aller Lehre und in aller Erkenntnis. Denn die Predigt von Christus ist in euch kräftig geworden, sodass ihr keinen Mangel habt an irgendeiner Gabe und wartet nur auf die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus. Moment, bevor du weiterklickst. Also wir haben hier den Paulus und der schreibt einen Brief an eine Gemeinde, die absolut gerade am Abdrehen ist, ja? Die haben ganz viele Gaben und freuen sich drüber, aber preisen die Gaben mehr als Gott, vergessen über die Gaben komplett die Frucht des Geistes. Und Paulus beginnt seinen Brief damit, dass er Gott dankt alle Zeit für die Gnade in Christus, für die Gaben, die sie in Jesus Christus geschenkt bekommen haben und dafür, dass sie alles haben, was sie brauchen. So, wir lesen weiter in Vers 8. Der, also Gott, wird euch auch fest erhalten bis ans Ende, dass ihr untadelig seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Das ist der letzte Tag dieser Welt. Die Bibel sagt, die Erde wird eingerollt wie ein Mantel. Das ist der Tag des Herrn Jesus Christus. Der wird euch auch fest erhalten bis ans Ende, dass ihr untadelig seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Frage an euch, wer findet das Versprechen in diesem Text? Wer kann mir den Vers sagen? Elli, ist zu leicht, gell? Ja. Sag mir einfach mal die Zahl des Verses. 8. Paulus schreibt an die Gemeinde, wo Typen mit seiner Schwiegermutter war das? Zusammenlebt und Sex hat? An eine Gemeinde, wo sich die Leute beim Abendmahl betrinken oder schon komplett satt kommen, die anderen kriegen nichts mehr ab. Das ist die Art von Gemeinde, an die er schreibt. Und er schreibt an diese Leute, die absolut Gefahr laufen, den Weg zu verlieren, sagt er, der wird euch auch festhalten bis ans Ende, dass ihr untadelig seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus, denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus. Unseres Herrn. Das Versprechen, das wir in diesem Text heute finden, ist fast so gut, um wahr zu sein. Nämlich, wenn du ein wiedergeborener Christ bist, wird Gott dich bis ans Ende festhalten. Oder kurz, du wirst nicht verloren gehen. Dankeschön. Die Begeisterung ist total berechtigt, Silke. Gottes Wort lehrt, dass wenn du ein überzeugter Christ bist, der die Errettung in Jesus Christus empfangen hat, du wirst nicht verloren gehen. Das ist ein ziemlich cooles Versprechen Gottes. Das ist ein ziemlich cooles Versprechen Gottes. Und es ist ein sehr gottzentriertes Versprechen Gottes. Diskutiert nachher drüber. Ich werde noch nachher auch die Fragen stellen, die ihr jetzt schon in eurem Kopf habt. Also Paulus sagt in seinem Eröffnungsgebet, die Verse 4 bis 9 folgendes, ihr Christen werdet von Gott berufen, deshalb habt ihr euch bekehrt. Erstens. Zweitens, in Jesus habt ihr alles, was ihr braucht. In Jesus Christus habt ihr alles. Okay? Sehr cooles Gebet. Gott ist so mächtig und so gnädig, dass er euch bis ans Ende erhalten wird. Vers 8. Ihr werdet den Siegeskranz, nämlich das ewige Leben, empfangen. Daran besteht kein Zweifel. Das ist, was Paulus betet. Gott wird dafür sorgen, dass ihr euren Glauben nicht verliert. Ich habe regelmäßig Gespräche mit verschiedenen Leuten, die Angst haben, dass sie irgendwann ihren Glauben verlieren werden und in der Hölle enden werden. Regelmäßig. Diese Predigt ist wichtig. Wir müssen verstehen, dass wir einiges an Mist bauen können in unserem Leben, aber wenn wir unser Vertrauen auf Gott richten, dann wird uns nicht widerfahren, dass wir unseren Glauben verlieren. Gott verspricht, du wirst nicht verloren gehen. John Piper, einer meiner absoluten Helden außerhalb der Bibel, schreibt Folgendes über die Bewahrung der Heiligen durch Gottes Gnade. Er schreibt Folgendes über die Bewahrung. Gott plante deine Bewahrung in Ewigkeit. Er erkaufte sie in Christi Tod am Kreuz und er erwirkt sie durch den Heiligen Geist. Nochmal, er hat sie geplant in Ewigkeit, er hat sie erkauft, deine Bewahrung am Kreuz, und er erwirkt diese Bewahrung durch das Wirken des Geistes in dir heute und morgen und bis zum Ende. Du wirst nicht verloren gehen. Eine ganz schön radikale Behauptung, die Paulus hier trifft. Im Endeffekt kannst du es zusammenfassen mit dem Satz, einmal errettet, immer errettet. Ja? Meine Oma hat immer gesagt, einmal katholisch, immer katholisch. Das ist nicht unbedingt eine Verheißung Gottes. Einmal errettet, immer errettet. Kann das sein, ist die Frage, die man sich stellt. Paulus sagt, ja, das kann sein. Ich behaupte das in Freimut und ich behaupte das nicht nur gegenüber den Korinthern, sondern auch gegenüber allen anderen Christen. Und in unserem heutigen Text gibt Paulus hier zwei Gründe, warum er denkt und warum er sicher ist, warum wir uns als gläubige Christen auf diese Verheißung verlassen können. Das ist das Coole. Er behauptet es nicht nur, er gibt auch Begründung dafür, warum es sinnvoll ist, das zu glauben. Guten Morgen, Helen. Hast du die Uhr verpasst? Das Handy stellt sich von selbst ein. Kannst gleich ausmachen. Also erster Grund, warum Paulus denkt, es ist absolut vertrauenswürdig, diesem Versprechen zu glauben, ist erstens, auf Gottes Gnade ist Verlass. Er schreibt in Vers 4, ich danke meinem Gott allezeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus. Ja, Paulus dankt dafür, dass die Korinther die Gnade Gottes empfangen haben in Jesus Christus. Dafür ist Paulus dankbar. Diesen Gedanken führt er im Epheserbrief noch ein bisschen genauer aus. In Epheser 2 steht Folgendes. Auch ihr, also ihr, wie ihr hier sitzt und jetzt Christen seid, wart tot durch eure Übertretungen und Sünden. Aber Gott, der reich ist an Barmherzigkeit, hat in seiner großen Liebe, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren in den Sünden, mit Christus lebendig gemacht. Und jetzt kommt's, aus Gnade seid ihr selig geworden. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich niemand rühme. Okay, das ist Paulus Verständnis von Errettung, das ist Paulus Verständnis von Bekehrung. Gottes Gnade geschenkt in Jesus Christus, aus Gnade heraus. Daraus seid ihr errettet worden. Nicht aus eigenen Werken, damit ihr nicht stolz sein könnt auf eure Errettung. Hohoho. Ich war so intelligent, ich habe den richtigen Weg gefunden. Nein, Gott sagt, hey, es ist einfach nur ein Geschenk, aus Gnade, durch Glaube in Christus. Das ist Paulus' gottzentrierte Theologie. Also, der Glaube, den wir glauben, ist Gottes Gabe, ist Gottes Geschenk an uns, aus Gnade, nicht aus Werken, damit sich niemand rühme, sondern Gott alle Ehre kriegt. Ist das nicht cool? Das ist echt cool. Jesse, ich habe gesagt, du sollst mich nicht so traurig angucken, wenn ich predige. Das ist das Evangelium. Du wurdest gerettet, aus Gnade, durch Glauben in Christus. Das ist das Evangelium. Wenn du dich gefragt hast, okay, was ist das Evangelium? Das ist es. Menschen werden errettet aus Gnade durch Glauben in Christus. Das ist die Botschaft. Man braucht nicht lange Zeit, um das Evangelium zu predigen. Nicht weil du so toll bist, sondern als freies Geschenk hast du diese Gnade, diesen Glauben empfangen. Sag mal zu deinem Nachbarn Folgendes: Gott liebt uns so sehr, dass er uns aus Gnade durch Glauben rettet. Dürft jetzt mal. Ich sag's nochmal vor: Gott liebt uns so sehr, dass er uns aus Gnade durch Glauben rettet. Okay, der Satz war gar nicht so lang. Zweiter Satz, den du deinem Nachbarn bitte sagst. Zuhören. Wir können nichts zu unserer Rettung beitragen, außer Ja zu sagen. Und jetzt sagst du zu deinem Nachbarn, cool, oder? Ja, du hast vollkommen recht. Also was Paulus am Anfang seines Gebets sagt, ist: Hey, ohne Gottes Barmherzigkeit und Gnade wärst du nie gerettet worden. Liebe Korinther, ohne Gottes Barmherzigkeit und Gnade wärt ihr nie errettet worden. Hätte Gott dir nicht deinen Glauben geschenkt, wärst du immer noch tot in deinen Sünden. Das ist, was Paulus sagt im Epheserbrief, im Korintherbrief und allen seinen anderen Briefen. Und dann sagt Paulus in unserer Stelle in Vers 8, dieser gnädige, rettende Gott wird euch auch fest erhalten bis ans Ende, dass ihr untadelig seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Der Gott, der euch aus Gnade durch Glauben in Christus gerettet hat, dieser gnädige, rettende Gott, der wird euch auch bis an den Tag, an dem Jesus wiederkommt und ihm die Welt richten wird, sicher erhalten. Das ist logische Argumentation, according to Paul. Ja? Er hat dir einmal die Gnade gegeben. Ohne die Gnade hättest du verloren. Er wird dir diese Gnade nicht entziehen. Die Gnade, die du täglich brauchst, um bis zum Ende durchzuhalten. Gottes Gnade ist so groß, sie kann dich nicht nur retten, sondern auch auf dem rechten Weg sicher führen. Das ist die Botschaft, die Paulus für uns hat. Gottes Gnade ist so groß, sie rettet dich und sie ist nicht zu schwach, um dich auf dem rechten Weg zu führen bis am Ende. Paulus' Theologie ist gottzentriert. Auf Gottes Gnade ist Verlass. So, das ist sein erstes Argument. Ey, ihr habt sie schon erlebt, die Gnade. Diese Gnade ist absolut groß. Die ist auch groß genug für den Rest eures Lebens. Und die zweite Begründung, warum er denkt, das ist wirklich sinnvoll, auf diese Bewahrung zu harren, ist Punkt 2. Gott ist treu und steht zu seinen Entscheidungen. Paulus sagt, erstens, ihr seid aus Gnade allein gerettet. Zweitens, ihr werdet aufgrund dieser Gnade nicht verloren gehen. Drittens, denn, Vers 9, denn Gott ist treu. Das ist eine Erklärung, ja? Ihr werdet bis zum Ende festgehalten werden von ihm, denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes Jesus Christus, unseres Herrn. Also ich finde Paulus super und ich finde es super, Paulus am Stück zu lesen, weil Paulus absolut geniale Argumentation hat, absolut geniale Gedanken hat und es ist so nachvollziehbar, was er sagt. Es ist so simpel und schlüssig. Gott ist treu, wenn er sich entscheidet, dir gnädig zu sein und dich zu retten, dann wird er auch fortan zu dir stehen und dich erhalten. Das ist Paulus' Weltbild. Hey, wenn Gott einmal gnädig zu dir war und dir Leben gegeben hat und dich zu einer neuen Kreatur gemacht hat, warum um Himmels Willen sollte er, nachdem er das Hauptwerk getan hat, dich fallen lassen wie eine heiße Kartoffel? Gott ist treu, er gibt dir seine Gnade. Okay, du hast Jesus angenommen, das heißt, er verspricht dir, du wirst bis zum Ende durchhalten. Wenn Gott einmal Ja zu dir sagt und dich zu einer neuen Schöpfung macht, dann wird er dich nicht mehr fallen lassen. Ich habe noch ein paar Bibelverse für euch, einfach um das noch ein bisschen zu untermauern. Und ich lese die euch einfach vor, kommentiere die nur ganz kurz. Ihr könnt es mitnotieren und daheim nachlesen. Ich habe die nicht umgeändert, die stehen so da. Römer 8, Vers 30, da steht Folgendes. Die er, Gott, aber vorherbestimmt hat, die hat er auch berufen. Die er aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Die er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. Paulus sagt hier, der Prozess wird vollendet. Ja, zuerst haben wir die Vorherbestimmung, dann haben wir die Berufung, den Ruf Jesu auf unserem Leben. Dann haben wir die Bekehrung, er macht uns gerecht. Und am Ende werden wir mit Jesus Christus verherrlicht werden, ist was die Bibel uns verspricht. Also wer mal berufen ist, der wird auch verherrlicht. Das ist, was Gott verspricht. Von deiner Berufung über deine Bekehrung bis hin zu deiner Verherrlichung, deine Rettung ist Gottes Sache. Sehr gottzentriert. Nächster Vers. Johannes 6, Vers 40. Denn das ist der Wille meines Vaters, dass wer den Sohn sieht und glaubt an ihn, das ewige Leben habe und ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Der Wille Gottes ist es, dass wenn du Jesus Christus erkennst und annimmst, dass du ewiges Leben bekommst und dann, ich werde ihn auferwecken am jüngsten Tag. Was steht da drin? Das Leben, das Gott schenkt, ist ewig. Ja? Gott schenkt ewiges Leben. Wenn du Leben von Gott empfängst, dann bekommst du nicht Leben für 10 Jahre und dann fällst du ab, sondern das Leben, das du bekommst, ist ewiges Leben. Ewig ist ohne Ende. Okay? Und Gott sagt, ey, ich werde dich auferwecken am Ende, wenn du dieses ewige Leben empfängst. Ich möchte einen Menschen sprechen, der ewiges Leben empfängt, das irgendwo aufhört. Das geht nicht. Ewiges Leben ist ewig. Johannes 10, Vers 27 bis 29. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe meinen Schafen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen. Sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Das ist, was Jesus sagt. Wenn du einmal Schaf bist, ja, also Schaf ohne R, wenn du einmal ein Schaf geworden bist, also ein Kind Gottes, dann sagt Jesus, du hast ewiges Leben bekommen, du wirst nimmermehr umkommen und niemand wird dich aus seiner Hand reißen. Das ist ein ziemlich cooles Versprechen. Jesus Christus hält dich sicher in seiner Hand. Philipper 1,6, ich bin überzeugt, dass der etwas so Gutes in eurem Leben angefangen hat, dieses Werk auch weiterführen und bis zu jenem großen Tag zum Abschluss bringen wird, an dem Jesus Christus wiederkommt. Das sagt Paulus zu den Philippern. Und letzter Vers, 1. Thessalonicher 5, Vers 23 bis 24. Er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und bewahre euren Geist samt Seele und Leib unversehrt, untadelig für die Ankunft unseres Herrn Jesus Christus. So, und jetzt kommt der Ballervers eben. Treu ist er, der euch ruft, er wird's auch tun. Okay? Der Herr erhalte euch bis zum Ende. Treu ist Gott, er wird es auch tun. Amen. Du wirst nicht verloren gehen, wenn du ein Kind Gottes geworden bist. Du wirst nicht verloren gehen. Verlass dich auf Gottes Gnade. Silke, kommst du mal bitte nach oben? Okay, der Annelie erzählt irgendwas von Erwählung und von Erhaltung. Was hat das mit meinem Alltag zu tun? Ist das überhaupt alltagsrelevant? Die Silke wird euch eine ganz kurze Story erzählen und dann mache ich weiter. Bitteschön.
Genau. Ich durfte in dem Bereich einiges lernen in meinem Leben. Ich bin ungefähr seit knapp 20 Jahren jetzt schon Christ. In dieser Zeit habe ich eine lange Zeit so gelebt als Christ, dass ich mir unsicher war, ob ich tatsächlich gerettet bin oder nicht. Das heißt, es kam immer wieder die Angst auf, wenn ich heute sterbe, werde ich wirklich bei Jesus sein. Und 2008 war ein sehr hartes, aber gutes Jahr für mich. Und ich kam an den Punkt, wo ich das nicht mehr unterdrücken konnte, diese Frage. Ich habe gedacht, ich brauche da Gewissheit drin. Ich muss es einfach wissen, ich kann nicht so weiterleben. Ich habe mich hingesetzt und Gott gesagt, Gott, ich muss einfach wissen, was du darüber denkst. Und dann bin ich erstmal in ein Loch gefallen. Ich hatte Todesangst in dieser Zeit. Es ging über Wochen hinweg, wo ich einfach sehr mit dieser Angst auseinandergesetzt habe. Und ich habe Gott gefragt, Gott, habe ich alles getan, um gerettet zu werden? Ich weiß, ich muss mich entscheiden für dich. Habe ich mich wirklich so entschieden, wie ich mich entscheiden muss? Habe ich alles richtig gemacht oder habe ich irgendwas vergessen? Was fehlt mir noch? Egal, was es ist, ich will es tun. Und in diesem ganzen Prozess hat Gott sehr viel zu mir gesprochen. Also ich war oft auf den Knien, es war eine recht dunkle Zeit, aber in diesem ganzen Prozess hat Gott viel zu mir gesprochen. Und was er immer wieder gesagt hat, war, du gehörst mir, du bist mein Kind. In diesen ganzen Fragen, was kann ich tun, habe ich gemerkt, okay, Gott hat gerade zu mir gesprochen, er hat gesagt, du gehörst mir, du bist mein Kind und ich habe gelernt, daran festzuhalten. Ich habe angefangen zu sagen, okay, ich habe zwar immer noch keine Ahnung, wie ich es richtig machen soll, ich weiß es immer noch nicht, was ich tun muss, dass ich gerettet werde, aber wenn Gott sagt, du bist mein Kind, dann fange ich jetzt an, das zu glauben. Dann schiebe ich die Zweifel zur Seite und sage, okay, wenn du sagst, ich bin dein Kind, dann bin ich dein Kind. gewesen, dass Jesus gesagt hat, du bist mein Kind, du gehörst mir. Und letztendlich, jetzt kann ich sagen, das war's. Mir hat Vertrauen gefehlt. Mir hat das Vertrauen gefehlt, dass Gott mich wirklich in der Hand hat und dass er mich bis zum Ende bringt. Und das hat sich geändert in dieser Zeit. Es war ein ganzes Jahr, was dieser Prozess gebraucht hat, dass ich gelernt habe zu verstehen, ich muss nicht irgendwas tun, ich muss nicht irgendwas besser verstehen, ich muss mich nicht irgendwie besser hingeben, mehr Opfer bringen, andere Opfer bringen, irgendwas kapieren im Verstand, sondern ich muss mich auf das vertrauen, was ich muss mich auf das verlassen, was Gott sagt, und ich muss ihm vertrauen.
Silke ist nicht die Einzige, die sich fragt, hey, habe ich das Ticket gelöst? Was passiert, wenn ich jetzt vom LKW plattgefahren werde? Wo komme ich hin? Das ist eine Frage, die sich viele stellen. Und Gott hat Antworten darauf. Gott verspricht uns Dinge, um diese Ängste, die meine Schwester hatte, um diese Ängste zu vertreiben. Jesus sagt, wen ich frei gemacht habe, der ist wirklich frei. Da, wo die Wahrheit ist, da ist keine Angst. Wir müssen anfangen, uns der Wahrheit Gottes und den Versprechen Gottes auszusetzen, um diese Angst zu vertreiben. Okay, du wirst nicht verloren gehen. Ich kann sehen, ich bin da sehr begabt. Ich habe da so eine Geistesgabe. Ich sehe, wie so Fragezeichen aufsteigen. Ich werde nicht verloren gehen. Okay, Frage. Pop, pop, pop. Heißt es dann? Punkt, Punkt, Punkt. Kann man wirklich sagen, dass, Punkt, 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 Moment mal, das würde ja bedeuten, dass, Punkt, 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 ich sehe das hier so, das schwebt hier so im Raum und ich werde jetzt diese Fragen telepathisch empfangen und auf die Leinwand projizieren, okay? Und dann werde ich diese Fragen beantworten, also versuchen zu beantworten, weil ich weiß, ihr werdet über diese Fragen eh sprechen in den Hausgruppen und lieber beantworte ich die hier vorne relativ gut, als dass eure Hausgruppenleiter absolut anfangen zu schwimmen an dem Abend, weil das sehr existenzielle Fragen sind. Also, Moment. Okay. Glory. Wenn Gott mich auf jeden Fall bis zum Ende erhalten wird, Punkt, 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 bin ich dann nicht einfach nur eine Marionette Gottes? Okay, gibst du, du hast diese Frage gedacht. Es gibt mindestens eine Person, die das gedacht hat. Wenn er sagt, ey, du wirst nicht verloren gehen, wenn du dich einmal entschieden hast, dann werde ich dich nicht mehr gehen lassen, heißt es dann nicht, dass Gott der Puppenmeister ist und ich bin eine Marionette und ich kann mich nicht mehr von ihm lösen. Also die Bibel lehrt uns, dass Gott das Universum alles in seiner Hand hat. Also Gott hat eine recht große Hand. Auch dich und mich. Ja? Da passt eine Luisa Berton rein und da passt ein Julian rein. Ja? Und da passen noch viel mehr Leute rein. Die Bibel lehrt uns, Gott hat alles in seiner Hand. Wenn Gott sagt, ich werde dich fest erhalten, du wirst nicht verloren gehen, dann sagt er, ich halte dich sicher in meiner Hand. Ich habe hier so ein Playmobil-Männchen dabei. Da hat vorhin schon der Silas geweint, weil ich es ihm weggenommen habe. Ich versuche es mal jetzt mit einer Hand. Gott sagt, hey, Mire oder hey, Holger, hey Marco, hey David, wenn ich sage, du wirst nicht verloren gehen, dann sage ich, ich habe dich sicher in meiner Hand, so wie der Annelie gerade dieses Playmobil-Männchen in seiner Hand hat. Wenn Gott dem Georg sagt, hey, ich habe dich sicher in meiner Hand, dann macht das Georg nicht zur Marionette Gottes. Das macht Georg zu einem Schutzbefohlenen Gottes, zu einem Beschützten Gottes. Okay? Wenn Gott sagt, du wirst nicht verloren gehen, bist du nicht eine Marionette, du bist ein Mensch in Gottes Hand und er sagt, ich werde dich nicht fallen lassen. Die Bibel beschreibt Gott als unseren Vater. Ja? Gott hat mütterliche und väterliche Eigenschaften, aber die Bibel ist da relativ straight. Er sagt, Gott ist unser Vater. Wer von euch ist ein Vater? Kann ich gerade mal Hände sehen? Väter? Ach, doch schon einige. Genau, okay. Also ein Vater hat ein Kind, ja, und er hat eine gewisse Beziehung zu diesem Kind. Wenn Gott, dein Vater, zu dir sagt, ich werde dich nicht verloren gehen lassen, ich werde dich erhalten bis zum Ende, dann ist es wie ein Vater, der sagt, ich werde dich davor bewahren, dich zu weit von mir zu entfernen. Ein Beispiel. ich gehe relativ häufig mit meinem Hund Samson spazieren. Ja? Und manchmal, dann sagt der Silas, nee, eigentlich immer, auch raus, was heißt auch raus. Ja? Er kann das R nicht so richtig aussprechen. Und er kriegt einen Helm auf, eine Jacke, setzt sich auf sein Laufrad, ja? Und dann geht er mit mir auf einen Spaziergang mit dem Samson. Ja? Papa, Hund und Sohn. Ja? Meine Aufgabe als sein Vater ist, ihn davor zu bewahren, dass er auf die Hauptstraße rollt, wenn ein LKW vorbeikommt oder ein Bus vorbeifährt. Meine Aufgabe als Vater ist, ihn nicht außerhalb meiner Hörweite kommen zu lassen. Wir fahren manchmal oder wir laufen mit dem Hund Gassi an der Bundesstraße entlang auf dem Gehweg und es ist ganz wichtig, dass der Silas nicht aus meiner Hörweite kommt, dass ich ihn noch zurückrufen kann, wenn er irgendwo in eine Gefahrensituation kommt. Meine Aufgabe ist es, darauf zu achten, dass er mich noch hört. Ja? Kurzum, ich beschütze meinen Sohn, wenn wir auf eine Spazierfahrt gehen mit dem Laufrad. So ist Gott. Ich sage nicht jedes Mal zum Silas, ich werde dich bewahren, du wirst nicht auf die Hauptstraße fahren, aber ganz ehrlich, es wird nicht passieren, weil ich ihn absolut im Griff habe. Naja. Der Punkt ist, dass ich ihn auf dem Spaziergang beschütze und bewahre und ihn daran hindere, auf die Hauptstraße zu laufen, macht meinen Sohn nicht zu meiner Marionette. Keiner würde sagen, ey, der Anderle, der passt auf den Silas auch beim Spazierengehen, ey, voll unfair. Ey, der Silas ist ja voll Anderles Marionette, ey, der arme Silas. Er ist ja echt voll blöd. Das macht ihn nicht zu einer Marionette, sondern zu einem Kind, das von dem Vater beschützt wird. Es ist extrem wichtig, weil er ist auf meinen Schutz angewiesen, weil sonst würde er ständig Busse rammen. Also, bin ich dann nicht einfach nur eine Marionette Gottes? Nein, du bist nicht Gottes Marionette, du bist sein Kind. Und er verspricht dir, dich zu beschützen und zu bewahren, wie ein Playmobil-Männchen in der Hand, wie ein Anderle, der mit Silas um den Block läuft. Okay, du bist nicht seine Marionette, er verspricht dir einfach, er wird dich bewahren. Ist doch cool. Okay, ich empfange die zweite Frage.
Wow.
Okay, wenn Gott mich auf jeden Fall bis zum Ende erhalten wird, kann ich mich dann überhaupt noch frei gegen Gott entscheiden? Wenn ich bis zum Ende Christ sein werde, kann ich mich eigentlich dagegen entscheiden? Wie steht's mit meinem eigenen Willen? Ich kann dich beruhigen, du hast deinen eigenen Willen und du kannst auch falsche Entscheidungen treffen. Sag mal zu deinem Nachbarn, puh, Glück gehabt. Du darfst falsche Entscheidungen treffen. Ey, ich spreche mit so vielen Christen, die freuen sich so drüber, dass sie noch falsche Entscheidungen treffen dürfen und dass Gott sie nicht in allem bewahrt. Die sind da richtig erleichtert. Ich verstehe es nicht, aber gut. Du hast deinen Willen, du kannst falsche Entscheidungen treffen, dass Gott dich in seiner Hand hält und dir verspricht, dich zu bewahren, heißt nicht, dass du keine Fehler machen kannst. Okay? Dass dieses Playmobil-Männchen, stellen wir uns vor, als wäre ein Mensch, in dieser Hand sitzt, heißt nicht, dass dieser Mensch sich nicht auch noch auf dieser Hand bewegen kann, rumlaufen, ja, und sagen, okay, ich gehe jetzt mal nach links und jetzt gehe ich mal nach rechts. Naja, es ist ein bisschen, der Effekt ist echt schlecht, aber ihr könnt euch vorstellen, was ich meine. Wir können falsche Entscheidungen treffen. Wir denken an Simon Petrus, kurz bevor er Jesus verleugnet und verlassen hat, sagt Jesus zu ihm, Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sieben, euch die Jünger, wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dereinst dich bekehrst, sagt er zu Petrus, ja, wenn du dich dann bekehrst, dann stärke deine Brüder. Und Petrus denkt sich, oh, pff, null Kraft. Er denkt sich, okay, danke schön für die Ansprache. Und kurz danach wird Jesus verhaftet. Petrus hackt noch einem Typen das Ohr ab, Jesus heilt das Ohr, ja. Dann verfolgt Petrus die Soldaten und geht da mit, wo sie Jesus hinbringen und dann wird er angesprochen, hey, du bist doch auch einer von denen, du bist doch der Typ, der immer mit Jesus rumgehangen hat und dreimal verleugnet Petrus Jesus und er sagt, ich kenne diesen Typ nicht, ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Er verflucht sich, flucht und geht weg und hat das größte Versagenserlebnis seines Lebens. Aber Jesus hat schon vorher Fürbitte für Petrus getan. Ist das nicht cool? Jesus wusste, was Petrus tun würde und hat angefangen, für ihn zu beten. Ich habe für dich gebetet, dass du den Glauben nicht verlierst. Jesus wusste, wann und wie Petrus versagen würde, aber Jesus wusste auch, wann und wie er ihn wieder zu sich zurückholen würde. Das ist so cool. Lest euch diese Bibelstelle durch. Es steht in Lukas 22, Vers 31 und 32. Ist es nicht ein toller Gedanke, Jesus betete für Petrus, weil er wusste, dass Petrus versagen würde. Und er hat gebetet, Gott, mein Vater, mach, dass er nicht aufhört zu glauben, auch wenn er so einen Fehltritt vor sich hat. Weißt du, dass die Bibel sagt, dass Jesus Christus in diesem Moment für dich Fürbitte tut vor dem Thron des Vaters? Wenn Jesus Christus für dich betet, hast du eine ziemlich gute Gebetsunterstützung. Wenn Jesus Christus vor Gottes, vor dem Vaterthron steht und betet dafür, dass du deinen Glauben nicht verlierst, dann hast du ziemlich schlechte Karten, wenn du versuchst, deinen Glauben von dir abzuschütteln. Gottes Sohn persönlich macht sich für dich stark, wenn du sein Kind bist. Wenn Gott sagt, ich werde dich bis zum Ende erhalten, dann sagt er, auch wenn du ab und zu die falschen Entscheidungen treffen wirst, ich werde dir dafür sorgen, dass du nicht über den Rand meiner Hand fallen wirst. Du kannst deine Entscheidungen treffen, aber Gott sagt, hey, wenn du bis zur Hauptstraße mit deinem Laufrad fährst, dann werde ich intervenieren. Wenn du im Begriff bist, den größten Fehler deines Lebens zu machen, ich werde da sein und ich werde dich davor bewahren. Spurgeon, einer der genialsten Prediger, die es je gab, schreibt Folgendes darüber. Er wird es nicht zulassen, dass wir aus der Gnade fallen oder unter die Herrschaft der Sünde kommen. Eine so vollkommene Bewahrung kann nur von Gott, vom Gott aller Gnaden kommen. Vollkommene Bewahrung von Gott. Wenn wir wieder an Silas denken, es geht mir nicht darum zu verhindern, dass er mal hinfällt mit seinem Fahrrad. Das ist total in Ordnung. Ja? Ich sage nicht, ey, du darfst nicht über diesen Stein fahren, weil dann fällst du hin. Soll er über den Stein fahren, hinfallen, wieder aufstehen. Das ist eine wichtige Lektion. Oder dass er mal durch eine Pfütze fährt. Ja? So richtig durch den Matsch fährt. Okay, ist nicht erfreulich, aber das kann schon mal passieren. Aber ich werde als sein Vater ihn daran hindern, ernsthaften Schaden zu nehmen. Und das ist, was Gott dir verspricht. Silas kann durch die Pfütze fahren, Silas kann über den Stein hobbeln, kein Problem. Aber ich werde ihn daran hindern, den Bus zu streifen. Du triffst als Christ deine eigenen Entscheidungen, aber Gott ist in der Lage, dich sogar vor dir selbst zu bewahren. Ist das nicht cool? Gott rettet dich von dir selbst und von deiner, vielleicht manchmal Dummheit. Okay, dritte Frage. Zip. Danke, Momo. Hält Gott immer noch zu mir, auch wenn ich sündige? Okay, wir haben hier das Versprechen Gottes, hey, ich halte dich fest. Aber irgendwie wissen wir, okay, wir sündigen auch. Ja, wie ist denn das, wenn ich jetzt ständig sündige? Hält Gott immer noch zu mir? Antwort, ja. Warum? Als du Jesu Tod am Kreuz für dich persönlich angenommen hast, deine Sünde bekannt hast, ist etwas passiert. Jesu Gerechtigkeit ist dir zugerechnet worden. Wenn Gott dich heute anguckt, dann sieht er nicht deine Sünde, er sieht die Gerechtigkeit Jesu, die auf dein Konto überwiesen wurde. Okay? Gott hält zu dir, auch wenn du sündigst. Warum ist es gute Botschaft? Weil wir alle Sünder sind, weil wir alle noch sündigen. Wenn Gott nicht zu uns halten würde, wenn wir mal sündigen, dann wären wir alle verloren. Tatsache ist, die Botschaft des Christentums ist, obwohl ihr Sünder seid, Gott ist für euch da. Du bist gerecht vor Gott. Jesus ist für deine Sünde in der Vergangenheit und für deine Sünde in der Zukunft gestorben. Wenn du gesündigt hast, tu Buße, Gott wird dir vergeben. So einfach ist es. Das ist ein Anstoß für viele Menschen. Was? Einfach nur vergeben und dann ist wieder alles okay? Das ist aber unfair. Ja, das ist ein ziemlich cooler, unfairer Glaube. Er rettet uns. Nächste Frage. Heißt das dann, dass ich ein für alle Mal gerettet bin und nie wieder verloren gehen kann? Ja. Nächste Frage. Was ist denn dann mit den Menschen, die sich irgendwann gegen Gott entscheiden? Okay, die Frage habt ihr auch gedacht. Hey, was ist mit den Leuten, die sich dagegen entscheiden? Vielleicht kennst du jemanden, der war mal eine Weile mit dabei und dann hat er gesagt, ach nee, Buddhismus ist irgendwie besser. Also ich habe das erlebt, ja, dass Leute dabei waren und dann auf einmal nicht mehr dabei waren. Was ist mit den Leuten? Gott hat doch gesagt, wenn du errettet bist, dann wirst du nicht verloren gehen. Okay, das wird jetzt hart, aber tut mir leid, es steht in der Bibel. Die Bibel lehrt klar, Menschen, die den Glauben verwerfen, zeigen, dass sie nie wirklich geglaubt haben. Und da kommt es die Silke-Angst ins Spiel. Da stellt man sich jetzt vielleicht die Frage, ja, glaube ich wirklich? Okay, gib's zu, das hast du auch gedacht. Ja, bin ich einer von denen, die vielleicht am Ende beweisen, dass sie gar nicht geglaubt haben? Das ist nicht die Frage. Gottes Versprechen ist nicht dafür da, dass wir bezweifeln, ob wir wirklich gerettet sind. Gottes Versprechen ist dafür da, dass wir, wenn wir uns fragen, werden wir bis zum Ende durchhalten, dass wir die Antwort von Gott bekommen, ja, du wirst. Vielleicht ist das hilfreich. Das Verwerfen des Glaubens führt nicht zu Unglaube. Ich will mit dem Glauben nichts mehr zu tun haben, also gehe ich verloren. Sondern das Verwerfen des Glaubens ist ein Zeichen für Unglaube. Es ist ganz klar von Jesus versprochen im Neuen Testament, dass nicht alle, die mit uns zusammen Gottesdienst feiern, auch wirklich Christen sind. Ganz normal. Ja, das hat er schon vorher verheißen, bevor wir hier in 1 uns trafen. Was fangen wir jetzt damit an? 1. Johannesbrief 2, Vers 19 steht Folgendes. Sie sind von uns ausgegangen, sie sind weggegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie ja bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie nicht alle von uns sind. Es gibt keine andere Möglichkeit, das zu verstehen, als zu sagen, hey, wenn einer sagt, ey, Haus des Herrn, netter Verein, aber ihr habt voll den Vogel, dann ist es ein Zeichen dafür, dass er recht hat, viele hier haben Vogel, ja, aber dass er nicht verstanden hat, was die Bibel lehrt über Jesus Christus, über Sünde. Er darf in eine andere Gemeinde gehen, ist kein Problem. Ja, also von uns weggehen heißt nicht, der geht zur FEG. Die FEG ist eine super Gemeinde. Ich habe super Adressen, wenn ihr sagt, ey, Haus des Herrn ist nicht mein Ding. Ich habe super Adressen für euch. Wichtig ist, dass ihr in einem Leib von Christen seid. Haus des Herrn rettet euch nicht, okay? Ihr sollt nicht, aber ihr könntet theoretisch alle gehen in eine andere Gemeinde. Das ist überhaupt kein Problem. Ja? Ich habe keinen Job mehr, aber ihr seid immer noch errettet. Ja? Aber wenn du sagst, hey, mit Christentum will ich nichts mehr zu tun haben, ja, ist voll gemein, der Islam ist doch auch okay, dann hast du ein Problem. Als Jesus predigte, dass er das Brot des Lebens ist, haben ihn viele seiner Anhänger, seiner Jünger, haben ihn verlassen. Er hat gesagt, hey, ich bin der Weg, ich bin das Brot vom Himmel, du musst von mir essen, sonst wirst du nicht errettet werden. Und dann haben ganz viele Leute, die ihm nachgefolgt sind, die gesagt haben, ey, wir sind Jesus-Fans, Jesus ist der Coolste, die haben dann gesagt, nö, das ist aber ganz schön heftig, das glaube ich nicht. Jesu Reaktion war eindeutig, er hat Folgendes gesagt. Da steht, ja, wo steht das? Reiche ich noch nach. Er sagt, die Worte, die ich zu euch geredet habe, die sind Geist und sind Leben. Aber es gibt einige unter euch, die glauben nicht. Denn Jesus wusste von Anfang an, wer die waren, die nicht glaubten und wer ihn verraten würde. Jesus hat gepredigt, hey, ich bin der Weg, ich bin der einzige Weg, ich bin das Brot des Lebens, wie das Manna damals. Esst von mir und ihr werdet ewiges Leben haben. Waren vielleicht so 500 Leute mit ihm und so 100 haben gesagt, ey, du hast ja voll den Größenwahn. Wir finden cool, dass du Leute heilst, wir finden cool, dass du Leuten Hoffnung gibst, wir finden cool, dass du gegen die Pharisäer und Schriftgelehrten wetterst, aber dass du jetzt hier eine exklusive Religion machst aus deiner Person, finden wir nicht gut. Und dann sagt Jesus, okay, ich wusste eh, dass ihr mir nicht glaubt. Adios. Wow. In dem Moment hat Jesus keinen Mittelscheitel getragen und keine Sandalen, ich sag's euch. Ja. Johannes 6,60, wunderbar, dankeschön, Steve. Obwohl Jesus von vielen verlassen wurde, sagte er am Ende zu Gott, dem Vater, Folgendes. Johannes 17, Vers 12. Solange ich bei ihnen, bei den Menschen war, erhielt ich sie in deinem Namen, also meine Schafe, und ich habe sie bewahrt und keiner von ihnen ist verloren gegangen. Das sagte er, nachdem ihn so viele verlassen haben. Er sagt, alle, die du mir gegeben hast, keiner ist verloren gegangen. Die gegangen sind, die hast du mir nie gegeben. Also Jesus und die Autoren der Bibel sagen klar, wenn du errettet bist, wirst du bis zum Ende dranbleiben. Nur wenn du nicht errettet bist, wirst du auch nicht bis zum Ende dranbleiben. Ist ja auch logisch. Wenn du deine Sünde bekennst und Jesus als Herrn, Erlöser und größten Schatz annimmst, dann wirst du nicht verloren gehen. Du wirst nicht verloren gehen. Letzte Frage. Es gibt noch mehr, aber ich mache mal hier einen Cut. Hey, dass ich nicht verloren gehe, heißt das jetzt, dass ich mich einfach zurücklehnen und tun und lassen kann, was ich will? Oh, die Frage habe ich auch schon ganz oft. Die stellen die Leute nicht so, die stellen die ganz heilig. Ja? Die klingen dann ganz heilig. Nein, du kannst dich nicht einfach zurücklehnen und tun und lassen, was du willst. Nein, das kannst du nicht tun. Wenn du errettet bist, dann kannst du das nicht tun. Geht nicht. Nein. Okay? John Piper schreibt Folgendes. Die praktische Wirkung dieser Wahrheit, also der Bewahrung durch Gott, ist nicht, dass wir hochmütig mit unserem Glauben und Heiligkeit umgehen. Wir benötigen Wachsamkeit, wir benötigen Eifer, wir benötigen Streben nach ihm im Leben als Christ. Die Auswirkung ist vielmehr, dass wir in der Gewissheit ruhen, dass wir diesen Kampf des Glaubens nicht auf uns allein, in diesem Kampf des Glaubens nicht auf uns allein gestellt sind. Wir kämpfen, wir streben, wir eifern nach Gott, wir sind aktiv, oder wie Vijay sagen würde, proactive. Aber wir ruhen in der Tatsache, dass Gott für uns kämpft. Wir ruhen in der Tatsache, dass seine Gnade, seine Allmacht die Grundlage für unsere Errettung ist. Ja? Dass Gottes Gnade uns bis zum Ende hält, heißt nicht, dass wir uns einfach flach auf den Boden legen. Wie ein Schüler von mir, ich frage montags manchmal, was habt ihr so gemacht am Wochenende? Und ein Schüler von mir hat gesagt, ich lag so rum. und dann hab ich gesagt, ja, also was hast du sonst noch gemacht? Nix. Und dann habe ich mir so vorgestellt, wie mein Schüler nach Hause kommt, freitags mittags, ja, schmeißt seinen Schulranzen an, den hat er nie dabei, der liegt schon daheim in der Ecke und geht ins Wohnzimmer und legt sich auf den Teppich, ja, und wartet, bis Montagmorgen ist. Was hast du gemacht? Ich lag rum. Manche Christen hören, hey, Jesus Christus ist für dich gestorben, er hat dir ein neues Leben gegeben, in fact, er hat dich zu einer neuen Kreatur gemacht, er wird dich nie mehr verloren gehen lassen und der Gedanke ist, oh, ich leg mich hier. Nein, das ist nicht der Sinn der Sache, okay? Ich sage euch, was der Sinn der Sache ist. Wir Christen sind aufgerufen, aktiv zu sein, an Gott festzuhalten, zu ringen, auf unseren Lebenswandel zu achten, aber nicht als Qualifikation für die Errettung, sondern als Resultat unserer Errettung. Okay? Wir sollen aktiv sein, wir sollen kämpfen wie die Wettkämpfer, ja? Sprinten bis zum Ende, nicht um Leben zu bekommen, sondern weil wir Leben bekommen haben von Jesus Christus. Durch die Frucht des Geistes in unserem Leben wird unsere Rettung sichtbar. Wir produzieren nicht Frucht, um Errettung zu bekommen. Durch die Errettung wird die Frucht des Geistes sichtbar. Jakobus schreibt Folgendes. So ist auch der Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot in sich selber. Wenn du glaubst, aber man sieht nichts davon, tot, kannst du vergessen. Ich will dir meinen Glauben zeigen aus meinen Werken. Das ist die Kampfansage Jakobus. Hey, wenn du sehen möchtest, ob ich glaube, guck einfach, was ich mache. Das ist wahrer Glaube. Mehr Fragen empfange ich momentan nicht, tut mir leid. Ich habe ein paar Fragen für euch zum Abschluss. Erste Frage, kannst klicken, nochmal. Bist du dir deiner Errettung gewiss? Diese Frage muss heute kommen. Liebe MP3-Hörer, diese Frage gilt dir genauso. Bist du dir deiner Errettung gewiss? Weil alles, was ich dir heute vom Himmel her versprochen habe, gilt nur, wenn du errettet bist. Und wenn nicht, dann hast du noch einen Job zu tun, dann hast du noch einen Schritt zu gehen, um diese Verheißung für dich in Anspruch zu nehmen. Bitte? Was ist der Schritt? Dankeschön, Jesse, gute Frage. Frag dich heute, habe ich diese Errettung empfangen? Habe ich vor Gott bekannt, ich weiß, ich bin ein Sünder. Ich nehme an, dass Jesus Christus stellvertretend für meine Sünden am Kreuz gestorben ist. Jesus Christus soll von nun an Herr, Erlöser und größter Schatz meines Lebens sein. Das ist, was die Bibel sagt. Wenn wir Jesus Christus, auf Jesus Christus vertrauen, an ihn glauben, dann werden wir ewiges Leben empfangen. Bist du dir deiner Errettung gewiss? Wenn nein, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Du zweifelst, bist aber errettet, oder du schätzt die Lage absolut realistisch ein. Für beide Personengruppen gilt, mach die Sache fest mit Gott. Wenn du errettet bist und du sagst, Gott, ich bekenne vor dir, ich bin Sünder, ich nehme die Tat Jesu Christi am Kreuz an. Ich empfange Jesus Christus jetzt im Glauben als Herrn, Erlöser und größten Schatz. Und du bist schon errettet. Dann ist es gut, ist okay. Passiert gar nichts Schlimmes. Du hast einfach nochmal deinen Glauben, den du hast, nochmal bestätigt. Wenn du heute Morgen hier bist und du bist dir nicht sicher, ich lade dich ein, diesen Schritt zu gehen und Jesus Christus dein Leben zu geben und ihn zum Herrn und Erlöser und Schatz deines Lebens zu machen. Gottes Verheißung gilt für alle, die an Jesus glauben und ihr Leben auf ihn bauen. Wenn du dir nicht sicher bist, geh zu einem Hausgruppenleiter. Vielleicht können ein paar Hausgruppenleiter jetzt schon nach da hinten gehen, Männlein, Weiblein. Wenn du dir nicht sicher bist, wir beten gerne mit dir, wir reden gerne mit dir. Zweite Frage. Stehst du auf dem richtigen Fundament? Stell dir heute Morgen die Frage, was dein Fundament ist. Ist dein Denken und deine Theologie menschenzentriert? Schlecht. Oder ist deine Theologie und dein Denken gottzentriert? Extrem clever. Wir brauchen noch Männer da drüben. Gott hat alles im Griff. Verlass dich nicht mehr auf dich. Vertraue ganz auf Gottes Gnade. Dritte Frage. Spiegelt dein Leben deine Errettung wider? Stell dir doch einfach mal die Frage, wo ist die Frucht des Geistes in meinem Leben? Wenn der Heilige Geist in dir wohnt und in deinem Leben regiert, dann wird es einen Unterschied geben zu dem Zustand, bevor du dich bekehrt hast. Strecke dich nach Gott aus und demütige dich unter seine Herrschaft. Dann wird dein Leben die Frucht des Geistes tragen. Du kannst diese Frucht nicht produzieren, du kannst einfach nur sagen, Gott, du regierst in meinem Leben, wirke in mir, fülle mich neu. Und es wird so sein, wie es mit jedem Apfelbaum ist. Wenn er seine Wurzeln in den Boden steckt, dann werden irgendwann Äpfel wachsen. Letzte Frage, bist du dir deiner Gebetsunterstützung bewusst? Bist du dir bewusst, was in Römer 8, Vers 34 steht, Jesus betet für dich Tag und Nacht? Du hast die absolut beste Gebetsunterstützung, die du dir vorstellen kannst. Gott hat dich sicher in seiner Hand. Jesus Christus tut Fürbitte für dich, dass du deinen Glauben nicht verlierst. Mach dir bewusst, was Gott verspricht. Mach dir bewusst, dass Jesus Christus für dich ist und für dich betet und dafür sorgt, dass du dich auf das Wesentliche konzentrieren kannst. Gott, wir beten, dass du unsere Herzen veränderst, Herr, und dass du uns hilfst, auf Verheißungen festzustehen, unsere Gebete zu verändern, unsere Überzeugungen zu verändern, unsere Gesprächsthemen zu verändern, unsere Lebensentscheidungen zu verändern, aufgrund deiner Versprechen, die du uns gibst in deinem Wort. Herr, vergib uns, wenn wir dir nicht vertraut haben. Herr, vergib uns, wenn wir nicht auf deine Größe und Stärke vertraut haben und uns Sorgen gemacht haben, ob wir bis zum Ende durchhalten werden. Herr, gib uns diese Energie, die wir reingesteckt haben in Angst, gib uns diese Energie für den Dienst. Gib uns diese Energie für die Beziehung mit dir. Gib uns diese Energie, um von dir zu empfangen, was du für unser Leben siehst und was du mit uns tun möchtest, Herr. Wir wollen frei sein von Angst, Herr. Wir wollen frei sein von Zweifel und von Unglauben, Herr. Verändere uns, Herr. Ich habe zum Ende noch, weil ich es einfach gern mache und weil ich glaube, das hilft, um sich Dinge zu merken, ein kleines, nettes Akrostichon für euch. Kannst du mal klicken. Versucht euch das einzuprägen. Glaube. Ja? Erstens, Gottes Gnade ist Anfang und Ende deiner Rettung. Gottes Gnade ist der Anfangspunkt und wird der Endpunkt deiner Errettung sein. Und seine Gnade allein. Zweitens, lass dich von dieser Gnade tragen. Entscheide dich heute Morgen, dich tragen zu lassen von Gottes Gnade und auf diese Gnade zu vertrauen. Drittens, agiere gemäß deiner Errettung. Wenn Gott dir verspricht, dass er dich erhalten wird, dann kannst du sorgloser durch dein Leben gehen. Agiere dementsprechend. Mach dir nicht so viele Gedanken. Mach dir nicht so viele Sorgen. Viertens, unterstelle dich seiner Herrschaft. Sage Gott heute Morgen, okay, du bist der Boss. Das ist ein sehr gutes Gebet. B. Bete ohne Unterlass. Das heißt nicht, dass du durchbeten musst 24 Stunden. Du musst einfach dranbleiben. Jesus sagt, wir sollen ohne Unterlass beten. Ey, es hilft total zu beten, glaub mir. E. Erwarte seine Hilfe. Also Gottes Gnade ist Anfang und Ende deiner Errettung. lass dich von dieser Gnade tragen, agiere gemäß deiner Errettung, unterstelle dich seiner Herrschaft, bete ohne Unterlass, erwarte seine Hilfe. Und dann geh raus und sei siegreich und sei ein Unterschied, sei ein Salz und sei ein Licht, sei eine Stadt auf dem Berg, die sichtbar ist, und verherrliche Gott mit allem, was du tust, ob du isst oder trinkst oder irgendetwas tust, tue alles zur Ehre Gottes. Amen.